Deutschlandfunk, Europa heute.
Heute mit Andreas Noller Mikrofon. Guten Morgen. Als Reaktion auf die sich zuspitzende Corona-Krise kehrt die Politik in Europa in immer mehr Ländern zu drastischen Maßnahmen zurück. Die Schweiz hat gerade Einreiseverbote für Ungeimpfte ausgesprochen. Wir sprechen gleich darüber und die grenzüberschreitende Kontaktverfolgung mit einem Schweizer Epidemiologen. Schauen danach ins Nachbarland Österreich, wo die Regierung in dieser Woche einen Gesetzesentwurf für eine allgemeine Impfpflicht vorlegen möchte. Und blicken am Ende der Sendung auf die Präsidentschaftskandidatin der französischen Konservativen. Wie gefährlich wird Valérie Pécresse für Emmanuel Macron? Die neue Corona-Variante Omikron breitet sich trotz Abschottungsmaßnahmen weiter in Europa aus. Dänemark und Großbritannien haben am Wochenende zusammen mehr als 400 Omikron-Fälle gemeldet. Nicht nur, aber auch wegen Omikron sieht sich die Politik gezwungen, die Grenzen in Europa wieder ein Stück weit zu schließen. Und das kann sehr schnell gehen, wie das Beispiel Schweiz zeigt. Ohne Vorwarnung hat die Regierung in Bern am Freitag eine PCR-Testpflicht für die Einreise verkündet. Die Situation sei sehr ernst, sagt dazu der Schweizer Gesundheitsminister Alain Berset. Die Zahl der täglichen Krankenhauseinlieferungen habe sich innerhalb von 2 Wochen verdoppelt.
Nous estimons que la situation est très sérieuse désormais. Sur le front de la pandémie, nous avons des hospitalisations qui augmentent. Le nombre d'hospitalisations quotidiennes sur une moyenne sur 7 jours ont doublé en 2 semaines. C'est vraiment le doublement aujourd'hui, chaque jour.
Soweit der Schweizer Gesundheitsminister Alain Berset. Und wir wollen über die Lage, aber auch über die Folgen jetzt sprechen mit einem Schweizer Epidemiologen. Marcel Salaté ist Professor an der ETH Lausanne und leitet dort das Labor für digitale Epidemiologie. Guten Morgen, Herr Salaté.
Guten Morgen.
Herr Salaté, wir haben das gerade vom Schweizer Gesundheitsminister gehört. Die Lage ist dramatisch. Wie dramatisch ist die Corona-Lage aus Ihrer Sicht in der Schweiz gerade?
Ja, es ist sehr angespannt. Wir haben auch extrem starkes Wachstum von Zahlen, ähnliche Dynamik wie in unseren Nachbarländern. Und die Situation in den Spitälern ist besonders angespannt. Die ersten Intensivstationen sprechen von möglichen Triageentscheidungen. Also alles sehr angespannt.
Ungeimpfte dürfen nun, wenn sie nicht aus dem Schengen-Raum kommen, gar nicht mehr in die Schweiz einreisen, auch nicht mit einem negativen PCR-Test. Es gibt also wieder neue Einreisebeschränkungen. Ist das aus Ihrer Sicht epidemiologisch sinnvoll?
Ja, das war sicher mal eine Vorsichtsmaßnahme, auch in Angesicht der Omikron-Variante. Ob das epidemiologisch langfristig Sinn macht, das wage ich zu bezweifeln. Und ich glaube, das wird dann auch rasch wieder aufgehoben. Aber jetzt haben wir halt dieses Problem mit den Intensivstationen, die vor allem von Ungeimpften belegt sind, von Covid-Erkrankungen. Und deshalb kann man das nachvollziehen.
Dann lassen Sie uns doch mal sprechen über den Status Ungeimpft. Den Status Ungeimpft, den wird in Deutschland womöglich in Zukunft auch jeder bekommen, dessen zweite Impfung mehr als 6 Monate zurückliegt. Darüber wird diskutiert derzeit. Wer also auf die dritte Impfdosis verzichtet, auf die Auffrischungsimpfung. In Frankreich tritt eine solche Regelung für Senioren Mitte Dezember in Kraft. Heißt dann in der Praxis, das gleiche Covid-Zertifikat eines Deutschen leuchtet in der Schweiz vielleicht grün auf, in Frankreich dann rot. Das dürfte doch für viele Bürger kaum nachvollziehbar sein. Fürchten Sie einen Regelungsflickenteppich in Europa in Zukunft?
Ja, es ist ein bisschen zu befürchten und es gilt sicher alles daran zu setzen, dass der eben genau vermieden wird. Ich gehe auch davon aus, dass es einheitliche Regeln geben wird in der EU und ich glaube auch, dass die Schweiz sich dann an diese Regeln handeln, also richten wird. Aber ich denke schon, diesen Flickenteppich gilt es zu vermeiden, sonst begreift das System dann niemand mehr, wie Sie sagen.
Was fänden Sie denn aus Ihrer Perspektive sinnvoll? Ist es wirklich medizinisch sinnvoll, so ein Impfzertifikat nach 6 Monaten auslaufen zu lassen? Kann man überhaupt diese Grenze setzen? 6 Monate, 9 Monate, 12 Monate?
Ja, also diese Grenze, die gibt es, weil man halt Daten hat, dass ab bestimmten Zeitpunkt die Impfung als Übertragungsbremse halt weniger und weniger funktioniert. Das ist aus der epidemiologischen Seite schon sinnvoll, was man dann aber mit diesem Zertifikat macht. Das ist natürlich die große Frage, ist letztlich eine politische Frage. Es ist wichtig, diese Impfung zu erneuern. Das weiß man ja jetzt. Und dass das dann auch im Zertifikat reflektiert ist, das finde ich schon sinnvoll. Wie es dann eingesetzt wird, schwierige Frage.
Viel Arbeit und Geld wurde in der Europäischen Union und in der Schweiz ja auch in Corona-Warn-Apps investiert. Sie haben die Warn-Apps immer verteidigt, verfügen ja mit Ihrem Arbeitsschwerpunkt der digitalen Epidemiologie ja auch über entsprechende Expertise. Was kann man im Moment sagen? Welchen Beitrag leisten die Apps zur Pandemie-Eindämmung aktuell in dieser vierten Welle?
Ja, ich glaube, sie leisten einen wichtigen Beitrag. Also wir haben ja im letzten Jahr, als diese App entwickelt wurde, diese Apps europaweit, da hat man ja sicher auch zu Recht gesagt, ja gut, man weiß ja noch gar nicht, wie gut diese Apps funktionieren. Heute sind wir schlauer, heute haben wir ja Daten, auch aus dem letzten Jahr. Wir wissen zum Beispiel gerade aus England, dass diese Apps extrem gut funktionieren können. Also da wurde zum Beispiel gezeigt in der zweiten Welle, dass jedes Prozent mehr von App-Nutzung 1% Reduktion in Fallzahlen gebracht hat. Man muss sich das mal vorstellen. 1% mehr App-Use gleich 1% weniger Fälle. Was will man da mehr, muss man sich fragen. Und es wird sich sicher auch jetzt und in Zukunft zeigen, dass diese Apps einen großen Beitrag leisten können. Ich finde es ein bisschen schade, dass das nicht mehr genutzt wird, weil die Technologie ist hier, es kostet nicht viel, sollte man unbedingt breiter nutzen.
Apropos Nutzen, die Europäische Union hat auch an der Interoperabilität der Apps gearbeitet, also dass die jeweiligen nationalen Apps in allen anderen oder in vielen anderen EU-Staaten funktionieren und die Schweizer App zumindest auch in Deutschland funktioniert. Sicher ist das ein schönes Symbol für das Zusammenwachsen Europas, aber welche Relevanz hat diese Funktion in der Praxis?
Ja, das ist auf jeden Fall so und in der Praxis ist es halt so, dass man sich dann effektiv auch austauschen kann. Das führt dann auch zu einer besseren Zusammenarbeit, was dann halt eben auch gerade Grenzübergänge anbelangt. Wir wissen ja mittlerweile, das Virus interessiert sich eigentlich gar nicht für die Grenzen. Das ist auch verständlich und wir wollen ja auch in einem eigentlich Europa leben, wo die Grenzen relativ offen sind und wo wir halt reisen können. Und wenn dann plötzlich diese Grenzen wieder kommen aufgrund einer technischen Inkompatibilität, dann ist das natürlich nicht schön. Und dieses Protokoll wurde deshalb von Anfang an so gebaut, dass der Austausch über die Grenzen hinweg einfach ist. Und deshalb finde ich das ganz groß, dass die EU da schon sehr früh vorwärts gemacht hat mit diesen Standards und dass das jetzt gut funktioniert. Ich hoffe, dass die Schweiz dann natürlich auch bald mal an diesem System angehängt ist. Im Moment ist es ja mit Deutschland und Liechtenstein und das schätzen wir sehr, aber müssen natürlich dann auch ganz europaweit angeschlossen sein.
Noch ganz kurz, haben die Apps eigentlich mittlerweile alle Funktionen, die aus Ihrer Sicht sinnvoll sind?
Ja, zumindest wofür sie ursprünglich gebaut wurde. Man weiß ja mittlerweile, dass diese Aerosolübertragung halt auch stattfindet jenseits von den typischen 2 Metern, die in diesen Apps eingebaut ist. Da muss man sicher die Werte laufend an den momentanen Wissensstand anpassen, aber das kann man relativ einfach machen mit diesen Apps.
Sagt Marcel Salaté, Professor an der ETH Lausanne. Er leitet dort das Labor für digitale Epidemiologie. Besten Dank für Ihre Zeit heute Morgen.
Danke Ihnen.
Unter Fachleuten herrscht mittlerweile weitgehend Einigkeit. Nur mit einer Impfquote von mehr als 90% bestehen gute Aussichten, die Corona-Pandemie unter Kontrolle zu bekommen. Doch in vielen Staaten der Europäischen Union ist diese hohe Impfquote nicht in Sicht. Stattdessen wächst der Druck auf das Gesundheitssystem. Und so sprechen sich auch in Deutschland immer mehr Politiker für die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht aus, obwohl diese Maßnahme noch vor wenigen Monaten von den gleichen Politikern kategorisch ausgeschlossen wurde. Den Anfang in der EU macht bei der Impfpflicht aber nicht Deutschland, sondern Österreich. In dieser Woche will die Regierung den Gesetzesentwurf präsentieren. Wolfgang Fichtel mit den Hintergründen.
Wenigstens diesmal wollen sie alles richtig machen und möglichst viele Menschen mitnehmen auf dem Weg zur Impfpflicht. Österreich ist Vorreiter, europaweit, fühlt sich beobachtet und angespornt. Bis zum EU-Gipfel Mitte Dezember will man zeigen, wie es geht, ohne die Bevölkerung komplett zu spalten. Eine Lösung: Impfgegner erstmal mit Worten umarmen.
Wir haben uns das nicht gewünscht. Wir wollten keine Impfpflicht. Wir sind aber in einer Situation, die eine dramatische ist, wenn wir auf die Intensivstationen und die Krankenhäuser schauen.
Caroline Edtstadler ist das, als österreichische Verfassungsministerin. Auch sie war lange skeptisch, jetzt nicht mehr. Zu viele Corona-Tote auf den Intensivstationen. Die Katastrophe dort hat auch die Diskussion erledigt, geht das überhaupt juristisch? Ja, ist die eindeutig herrschende Meinung auch der Verfassungsjuristen. Impfpflicht sei inzwischen mehr als verhältnismäßig. Außerdem wird das Gesetz ein Verfallsdatum haben, 3 Jahre vermutlich. Katastrophales Krisenmanagement wird der österreichischen Regierung vorgeworfen. Deshalb gilt diesmal nicht wackeln. Die Impfpflicht kommt, garantiert, sagt Österreichs Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein.
Das kommt fix ab 1.2. in der Woche.
Die Klarheit könnte wirken. Ein Impfarzt in der Impfgegner Hochburg Braunau am Inn kennt seine Patienten. Klare Ansage ist erwünscht, meint er.
Impfpflicht, da haben wir gesagt, lassen wir jetzt impfen, weil die Impfpflicht kommt, haben wir bis jetzt noch nicht bemerkt. Die warten alle wahrscheinlich bis auf den letzten Drücker.
Und die, die nie überzeugt werden können, rechts liegen lassen, empfehlen die Experten. Und die FPÖ-Anhänger tolerieren, empfiehlt der Experte Gerhard Fehr. Er ist Verhaltensökonom.
Wir brauchen eine Impfquote von ca. 90%. Das heißt, wir müssen nicht hier eine Compliance Rate von 100% haben.
Wie bei der Gurtpflicht. Die Straßenverkehrsordnung wird oft als Vergleich genutzt. Auch hier müssen Strafdrohungen die Einsicht befördern. Saftig klingende Strafen. 3.200 Euro, wer die Erstimpfung verweigert. Nochmal 3.200 Euro, wer auch zur zweiten Impfung nicht erscheint. Aber kein Zwang. Niemand wird in Handschellen vorgeführt. Sozialrabatte sind denkbar, nachträglicher Erlass auch, wenn dann doch geimpft werden kann.
Wir sehen die restlichen 10%, die werden diesbezüglich ein bisschen harziger sein. Da kann man mit Gebühren und auch möglicherweise höheren Gebühren argumentieren. Aber auch hier ist es immer wieder wichtig, wir müssen nicht hier wieder päpstlicher sein wie der Papst.
Peitsche also und dann auch Zuckerbrot. Das ist der Plan. Natürlich wird es Ausnahmen geben, wenn es der Arzt empfiehlt. Und Kinder? 14 Jahre könnte eine Untergrenze für die Impfpflicht sein, solange die Nebenwirkungen noch weniger erforscht sind. Viele Kinderärzte empfehlen trotzdem, impfen. Das Risiko sei gering. Und die Risiken und Nebenwirkungen der Impfpflicht? Umfragen registrieren erstmals eine repräsentative, wenn auch stille Mehrheit in Österreich für die Impfpflicht. Tendenz steigend. Wichtig aber auch eine andere Zahl, die der Teilnehmer an Demonstrationen der Impfgegner. Sie war in den letzten Wochen ebenfalls gestiegen. Tendenz noch unklar.
Aus Wien war das der Beitrag von Wolfgang Fichtel. Erst einmal in der Geschichte Frankreichs haben die gemäßigten Volksparteien eine Frau für die Präsidentschaftswahlen ins Rennen geschickt. Ségolène Royal war 2007 die Kandidatin der Sozialisten, musste sich aber in der Stichwahl dem konservativen Nicolas Sarkozy geschlagen geben. Sarkozys Partei, Les Républicains, versucht nun ebenfalls mit einer Frau den Élysée-Palast zu erobern. Die 54 Jahre alte Valérie Pécresse war unter Sarkozy Ministerin und ist seit 2015 Regionalratspräsidentin der Hauptstadtregion Île-de-France. Sie hat sich am Wochenende in einer parteiinternen Stichwahl gegen den Hardliner Éric Ciotti durchgesetzt.
Ich werde alles tun und alles geben, um unsere Werte und Überzeugungen durchzusetzen. Gemeinsam werden wir Frankreichs Stolz wieder stärken. Wir werden die Franzosen beschützen.
Die konservative Präsidentschaftskandidatin Valérie Pécresse. Über ihre Chancen möchte ich jetzt sprechen mit Joseph Deweck. Der Kolumnist hat in diesem Jahr eine Macron-Biografie vorgelegt und beobachtet die französische Parteienlandschaft. Guten Morgen, Herr Deweck.
Guten Morgen, Herr Noll.
Herr Deweck, Valérie Pécresse ist vor ein paar Jahren aus der Partei ausgetreten, aus Protest gegen den Rechtskurs des damaligen Parteichefs. Jetzt nach ihrem Wiedereintritt hat sie unter anderem ein Einwanderungsmoratorium gefordert. Wofür steht Valérie Pécresse heute? Ist das den Wählern in Frankreich klar?
Ja, Valérie Pécresse hat selber mal von sich gesagt, sie sei 2/3 Merkel und 1/3 Thatcher. Sie ist eigentlich eine klassische Mitte-Rechts-Politikerin, relativ pragmatisch und anpassungsfähig. Das hat sie über ihre ganze Karriere gezeigt. Auch relativ seriös, wie Sie angetönt haben, ist sie Präsidentin der Region Île-de-France, also des Pariser Großraums. Und seit 2015 leitet sie diesen Raum ziemlich skandalfrei, ziemlich pragmatisch, und ziemlich seriös. Wenn sie bekannt ist, dann ist sie eigentlich eher für ihren wirtschaftsliberalen Kurs bekannt. Das wäre dieses Drittel Thatcher. Sie war Budgetministerin unter Sarkozy und trat damals für einen austeritären Kurs ein. Und auch heute in der Kampagne ist sozusagen ihr wirtschaftspolitisches Merkmal, dass sie den Schuldenstand der Republik verringern will. Sie hat dann in dem Wahlkampf jetzt für die Kandidatur der Republikaner auch in Sachen Identität und Immigration ist sie ein bisschen mehr gegen rechts gerutscht. Aber schlussendlich ist sie eine Mitte-Rechts-Politikerin mit einem etwas wertkonservativen Anstrich, der in der Tradition der Republikanischen Partei passt.
Wie gefährlich kann Valérie Pécresse aus Ihrer Sicht Amtsinhaber Macron werden?
Sie kann gefährlich werden, aber es ist ein steiniger Weg für sie. Im Moment bei den Umfragen ist sie etwa bei 14%. Sie wird dort sicher ein bisschen noch hinzulegen nach ihrer Nomination. Aber Le Pen ist bei 20%, Macron ist bei 24%. Pécresse muss also 4 oder 5 Prozentpunkte hinzulegen, wenn sie eine Chance haben will, in den zweiten Wahlkampf zu kommen. Und die Frage ist natürlich, woher sie diese Stimmen holt. Von Macron selber wird das sehr wahrscheinlich eher schwierig. Die Macron-Wähler, die sind oft auch Fans des Präsidenten und Macron hat den Bonus des Amtsinhabers, der für Mitte-Rechts-Wähler oft relevant ist in den Wahlentscheidungen. Sie wird versuchen wollen, Wähler von Le Pen und Zemmour auf ihre Seite zu holen. Das wird ebenfalls schwierig, denn sie hat nicht das Image einer Rechtsaußenpolitikerin. Aber sie wird darauf hoffen, dass, wenn es dann zum ersten Wahlgang kommt, in den letzten Wochen vorher sich eine Dynamik entwickelt, wo die Rechtsaußenwähler in ihrem Hass auf Macron vielleicht doch Pécresse im ersten Wahlgang wählen, nicht aus Überzeugung, weil sie ihre Politik teilen, sondern einfach, weil sie Macron verhindern wollen. Und Pécresse hätte sicher im zweiten Wahlgang die besten Chancen, Macron zu schlagen.
Sie haben jetzt die Umfragen erwähnt. Auf den Plätzen 2 und 3 bei den Umfragen hinter Präsident Macron sind derzeit zwei extrem rechte Politiker, Marine Le Pen vom Rassemblement National und der Publizist Éric Zemmour, der gestern seinen ersten großen Wahlkampfauftritt vor 12.000 Anhängern absolviert hat und sich dabei auch an die Wähler der Konservativen gerichtet hat.
Ich rufe all die Konservativen auf, sich mir anzuschließen, die sich von den Abgeordneten der Républicains verraten fühlen. Ich reiche die Hand all jenen, die sich durch meinen Freund Eric Ciotti repräsentiert fühlen.
Herr De Weck, ist die französische Schwesterpartei der CDU mittlerweile so radikalisiert, dass Le Pen, Zemmour und Pécresse um die gleichen Wählerschichten werben?
Ja und nein. Also eigentlich, was wir gesehen haben in diesem Wahlkampf für die Kandidatur der Republikaner, ist ein Rechtsrutsch innerhalb der Partei. Dieser Wahlkampf hat eigentlich ausschließlich stattgefunden zu Themen wie Immigration, Identität und Kriminalität. Das liegt auch daran, dass Macron in Sachen Wirtschafts- und Sozialpolitik eine Mitte-Rechts-Politik verfolgt. Also dass es für die Republikaner sehr schwierig wird, auf diesen Feldern sich von Macron abzugrenzen. Also es bleibt sozusagen nur das Identitäre. Aber gleichzeitig sehen wir, dass Pécresse gewonnen hat und eben nicht Ciotti. Und somit die Partei schlussendlich auf eine Politikerin setzt, die eben vor allem ins Mittellager ausstrahlt und weniger jetzt ins Rechtsaußenlager wie Ciotti. Aber es ist so, es gibt einen Pool von 30-35%, der von all diesen drei Parteien, den Republikanern, von Le Pen und von Zemmour umkämpft ist. Und das ist aber eigentlich nichts Neues. Sarkozy hat 2007 auch schon seine Wahlkampagne darauf abgebaut, dass er diese Wähler ins Boot holt von Le Pen.
Der Buchautor und Kolumnist Joseph De Weck zu den Perspektiven der konservativen Präsidentschaftskandidatin Valérie Pécresse. Besten Dank für Ihre Zeit heute Morgen. Am Mikrofon bis hierhin war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag.